Die Roten Teufel vom Betzenberg waren zu Gast und haben unseren HSV das erste Unentschieden der Saison abgerungen. Darüber und natürlich über die Derby-Woche wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 122. Und ich wollte gerade schreiben, in voller Besetzung, aber das hat sich wieder geändert. Mit dabei ist Arne, der mir gegenüber sitzt.
Moin, Olli.
Und Jan, der uns telefonisch zugeschaltet ist. Hallo, Jan.
Ja, hallo.
Ja, der Technik sind keine Grenzen gesetzt. Wir kriegen immer irgendwie alles hin und versuchen jetzt schnell eine nette Folge aufzunehmen, bevor dann heiße Spiele auf uns warten in den kommenden Tagen. Also, Lage der Liga machen wir immer so ein bisschen. Und da müssen wir sagen, unsere dichtesten Verfolger, Darmstadt und Paderborn, haben nicht gepatzt, haben ihre 3 Punkte gemacht. Darmstadt gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf, die ja auch so ein bisschen hinter uns her sind. Und Paderborn schießt standesgemäß viele Tore, 3-0 gegen Rostock. Ja, war zu erwarten. Und was können wir noch sagen? Pauli, ich denke mal, Jan, du wirst traditionsgemäß keine Gegnervorstellung für St. Pauli machen, ne? Ist richtig?
Ja, genau. Also das ist ja, wer da nichts drüber weiß über den Verein, der will es auch nicht wissen. Und da werden wir nicht so ins Detail gehen über Spieler. Das ist für uns alles eine braune Masse. Aber ne, wann das stattfindet und wo, das habe ich parat.
Genau. Und St. Pauli im 7. Spiel ohne Sieg auch jetzt sah wieder nach einem Unentschieden aus. Sie machen ja diese Saison, so wie wir letzte Saison, sehr viele Unentschieden. Aber in der 94. Minute haben sie dann sogar noch gegen Braunschweig 2-1 verloren. Ja, aber wir wissen ja auch, das heißt dann immer gar nichts. Aber da können wir später nochmal drüber reden. So, Derby-Woche. Ich habe ja hier, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen in unserem Chat, so ein Rohr neben dem Laden hier in der Schanze, und das beklebe ich immer tagsüber schön mit 30 oder naja, nicht ganz, also HSV-Aufklebern, und das wird abends immer wieder abgerissen. Was tut ihr für den HSV in der Derby-Woche? Arne kommt gerade vom Zahnarzt, muss man sagen. Ist auch schwer genervt, weil die Technik überhaupt nicht hinhaut und so, aber ich...
Sollen wir das Feld jetzt von hinten auf? Okay, fangen wir... Ich meine, gut, es gibt auch nicht allzu viel über das Lautern-Spiel zu erzählen, aber Derby-Woche, ehrlich gesagt, nicht viel.
Nein. Ich bin mal gespannt, was die Fans bei der Lager noch irgendwie so am letzten Tag. Also letztes Jahr wurde oft so diese eine Treppe da in der Hafenstraße.
An der bin ich gerade noch mit Schrotti vorbeigelaufen.
Also ich dachte, an der bin ich noch dran. Oder so. Die will ich noch.
Das war, weiß ich nicht, Dienstag oder Mittwoch oder so, letzte Woche. Also die strahlt noch schön in blau-weiß-schwarz. Ich weiß nicht, ob das frisch ist oder...
Das hätte man da wahrscheinlich schon irgendwo in den HSV, weiß ich nicht, den ganzen Chats, ich weiß nicht, wo ihr überall drin seid, gesehen.
Aber die ist noch in unserer Hand.
Also okay, ist noch nichts passiert. Jan, du hast auch nichts gehört.
Nee, also ich finde ja sowieso, dass mittlerweile durch diese gehäuften Derbys das jetzt auch nicht mehr so ein Riesenevent ist, wie es noch vor 3-4 Jahren war. No, also da traf man sich ja halt doch nicht so oft und dann war das natürlich ein Riesending. Und jetzt, wo wir uns jetzt schon in der 5. Saison 2-mal pro Jahr sehen, ist das jetzt auch nicht mehr so, so ein Riesending für mich, finde ich.
Okay, ja, denke auch, das ist nicht mehr ganz so besonders und das Besondere kommt dann auf den Platz. Reden wir doch mal über das, was wir gerade hinter uns haben. Wir haben ja dann doch das erste 1-1.
Das war auch nicht so ein Riesending.
Nee, also wir haben das erste 1-1, das erste Unentschieden diese Saison gespielt. Das ist ja schon mal eigentlich toll, dass am 11. Spieltag viele Siege waren dabei. Ja gut, jetzt das Unentschieden. Wir waren alle im Stadion, saßen recht eng sogar zusammen. Ne? Das kann ich also noch erinnern.
Ja.
Und haben das Spiel also wirklich vor Ort gesehen. Und wie fandet ihr denn die Performance der Fans vom Gegner. So Choreografie und so. Hat euch das gefallen, Arne? Wie fandst du das?
Naja, man merkt halt immer, dass die Auswärtsfans sich freuen, dass in unserer Gästekurve endlich mal mehr Zuschauer reinpassen als an ihr eigenes Stadion. Deswegen ist das dann immer sehr voll und dann wird das von denen auch immer sehr stark ausgenutzt. Kennen wir ja auch von Dresden. Und ich glaube, aus Kiel kommen auch mehr als ins Stadion bei denen passen. Ist doch dann mal nett anzugucken, dann mal eine nette Atmosphäre. Und schön wäre es natürlich, wenn man die dann mit einer 0-2-Niederlage aus deren Sicht nach Hause schicken kann. Aber da hatte ja einer was dagegen.
Ja, also Jan, fandst du auch gut? Oder ich finde es ja auch gut, wenn man sogar so ein bisschen überrascht wird, dass der Gegner da so ein schönes Feuerwerk abfeuert in Sachen, also jetzt die Fans und so, dann das motiviert ja vielleicht auch uns als Fans nochmal ein bisschen lauter zu werden und das Ganze, das ist Fußball, auch mit dem Pyrokram und so, war doch alles irgendwie im Rahmen des, was man eigentlich gut finden kann, oder?
Ja, also ich brauche diesen Pyrokram nicht so. Ich fand das schon, also vorher hat man gesehen, dass sie sich viel Mühe gegeben haben mit ihren Glitzer-Dingern da und alles. Und ob ich das nun irgendwie förderlich für Fußball finde, wenn die Hälfte des Stadions eingenebelt ist und man das Spiel nicht mehr sehen kann, weiß ich nicht. Das ist irgendwie was ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn ich dann sehe, dass auch der eigene Trainer da zu den Fans geht und sagt, lass das bitte und man macht das trotzdem, dann ist es doch eigentlich, hat das nichts mit Unterstützung einer Mannschaft oder des Vereins zu tun. Das ist eine reine Ego-Sache da. Und naja, also für mich ist das kein toller Fußball-Support. Trotzdem ist das natürlich allen Respekt wert, wie viele Fans von Kaiserslautern gekommen sind oder vielleicht sogar hier aus dem Norden ansässig sind. Und das ist ja auch ein cooler Traditionsverein, das ist alles okay und aber diese Räucherstäbchen-Nummer, ich bin kein Fan davon.
Gut, alles klar. Also es gibt da verschiedene Meinungen und das ist auch in Ordnung so, es ist so passiert, aber reden wir über das Spiel. Als einzige Änderung haben wir Matteo Raab für Heuer Fernandes, der eine Magen-Darm-Infektion hatte. Und der ehemalige, auch ehemaliger hier KFC-Spieler und der machte seine Sache.
KFC-Spieler,
ja. KSC-Spieler, CSK, FCK, ich verfälsche diese ganzen Vereine sowieso. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er ich würde sagen, er hat eine gute Vorstellung abgegeben für ein Ersatztorhüter, da kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein.
Um vielleicht das sogar die beste Leistung des Abends.
Vielleicht sogar die beste Leistung des Abends. Gehen wir ins Spiel. Bis zum Tor passierte nicht viel. Es gab nicht viel Torschüsse, also weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Oder habt ihr da irgendwie was anderes gesehen? Woran lag es, dass wir nicht so in Fahrt gekommen sind.
Ich weiß nicht, also ich hatte während des Spiels so ein bisschen das Gefühl, dass ich da so eine, gewinnen ja Einstellung wieder so leicht durchschimmerte, also wie wir es in vergangenen Saisonen das ein oder andere Mal erlebt haben, dass man sich dann irgendwann zu sicher war und zu selbstgefällig. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass jeder Spieler da alles versucht hat, was sicherlich auf der Seite von Kaiserslautern anders war. Und ich hatte immer so das Gefühl, also da wäre wirklich mehr möglich gewesen. Auf die taktischen Hintergründe können wir gerne danach nochmal sprechen. Aber mir ging das halt so, mich hat das Spiel
aber das,
die ganze
geht doch,
Zeit nicht wirklich vom Sitz gerissen. So.
Aber es geht doch eventuell auch um die Taktik, weil ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Arne, aber wir sind über über die Flügel ja nicht so gekommen, wie wir das sonst machen. Also Jatta wurde komplett rausgenommen. Die Flügelspieler wurden teilweise irgendwie gedoppelt. Das heißt also, man hatte sich da schon was überlegt seitens des Gegners. Und das ist ja im Grunde genommen auch aufgegangen. Oder hast du da andere Probleme gesehen, die der HSV hatte am Anfang?
Nee, es ist im Grunde genommen genau so. Und Reis versucht ja immer viel und es klappt ja auch immer viel. Aber er ist halt nicht der klassische Zehner. Er hat auch seine Defensivaufgaben, deswegen kann er sich nicht nur um die Offensive kümmern. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Außen waren zugestellt. Dementsprechend hatten wir nicht so viele Möglichkeiten, Jatta und Kittel und Königsdörfer auf den Seiten steil zu schicken. Wenn du dann einen spielfreudigen, ballsicheren Zehner hast, hast du da eine gute Alternative, um dann die etwas offenere Mitte zu beackern und darüber dann auch mal gut nach vorne zu kommen. Und das ist das, was uns halt ein bisschen fehlt. Und dementsprechend hatten wir nicht ganz so die Chancen. Aber ja, also mein Tipp aus der letzten Podcast-Folge wäre ja beinahe aufgegangen, dass es also genauso ein 2-0 wird wie gegen Düsseldorf, auch mit einem Tor in der ersten Halbzeit und einem späten 2-0. Genau so hatte ich das erwartet. Wir haben genauso wenig Torchancen gehabt wie gegen Düsseldorf. Das war gegen Hannover deutlich besser. Ja, und wie eben schon gesagt, es hätte auch alles genauso kommen gut können.
Also reden wir doch einfach mal, bleiben wir noch ein bisschen chronologisch und reden wir über die 24. Minute. Kittel Flanke aus dem linken Halbfeld, die dann irgendwie doch so sehr aufs Tor geht, dass der Torwart Lute, der leider einen sehr guten Tag hat, diesen Ball dann doch irgendwie sichern musste. Und was mir sehr oft auffiel, dass er auch so ein Kandidat ist, der die Bälle so wegfaustet, was den Gegner in dem Fall, hätte er vielleicht auch kaum eine andere Chance gehabt, hat ihn aber dann auf Glatzel gebracht, der genau vor ihm stand. Und unglücklich, muss man sagen, für den Gegner ist der Ball dann noch ins Tor gegangen, weil Glatzel hätte ihn nicht von alleine aus 2 Meter Entfernung ins Tor geschossen. Er hätte ihn vorbeigeschossen, wenn nicht die Hacke vom Torwart noch da gewesen wäre.
Ne? Er hat ihn gar nicht geschossen.
Er wurde angeschossen.
Er hat ihn gegen das Knie bekommen. Und der Ball ist von Glatzels Knie an die Hacke von, wie heißt der Torwart nochmal?
Lute.
Und dann ins Tor. Also es war so ein klein bisschen Billardtor.
Ja, also Glück gehabt. Aber das ist das, was ich ja eigentlich immer wieder so gut finde. Das, was ich auch vermisst habe bei diesem Spiel, dass man eben aus zweiter Reihe, wenn wir haben die Leute, die das generell können, die aus zweiter Reihe mal aufs Tor schießen und dann eben nicht durch ihren Schuss, sondern durch die Fehler der Gegner irgendwie dann doch zum Erfolg kommen. Und das war ein gutes Beispiel dafür. Wie hat euch Kittel denn generell als Spieler, wir reden jetzt mal nicht über den Elfmeter, aber als Spieler, er hat ein gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Oder Arne, du kannst auch gleich alles rauslassen, was du noch...
Nee, also gutes Spiel, gut ist ja in der Schule eine 2, die würde ich ihm, glaube ich, nicht geben.
Okay, die bekommt keiner vielleicht.
Und von daher, ist es aufgrund seiner Fähigkeiten, die er aber zu wenig zeigt, halt für seine Verhältnisse meiner Meinung nach ein maximal durchschnittliches Spiel gewesen. Kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, was ich sonst noch davon halte.
Fand ihn jetzt auch nicht so schlecht, als dass man ihn jetzt als Buhmann des Spiels sehen müsste. Was wahrscheinlich bei den meisten auch an dem Elfmeter liegt, den er verschossen hat. Aber ich fand ihn eben halt auch nicht auffällig im positiven Sinne. Und genau das wäre halt in so einem Spiel angebracht. Ne? Also wie ihr schon richtig gesagt habt, Jatta war komplett zugestellt insgesamt. Hat Kaiserslautern sehr gut die Räume zugestellt. So, und das, damit waren die Passwege oft dicht und genau in dem Moment sind halt Spieler gefragt, die mal ins 1:1 gehen, die ein 1:1 gewinnen können, die schießen können aus zweiter Reihe. Und genau das musst du dann von so einem wie ihm viel sehen, damit so ein Spiel sich eben halt verändert. Und dafür ist er mir halt einfach zu wenig aufgefallen.
Wobei man sagen muss, dass du dieses Spiel genauso wie gegen Düsseldorf 2:0 gewinnen kannst durch einen Weitschuss von Kittel und einer 1:3 Situation von Reis. Und gefühlt ist also zumindest die Torfolge und dann nicht dieses, wir müssen frühzeitig das zweite und schon gar nicht das dritte und vierte schießen, da muss man sich ja nur unsere Ergebnisse angucken. Also gefühlt hat das so ein bisschen das, was der Trainer gerne möchte, dass seine Vorgaben entsprechend umgesetzt werden und in jeder Halbzeit ein Tor und hinten keins kassieren, führt eben auch zum Erfolg. Und das wäre beinahe wieder aufgegangen, auch wenn es kein Hurra-Fußball gewesen wäre, den 57.000 Zuschauer gerne gesehen hätten. Aber das scheint ja so der rote Faden zu sein und das wäre halt beinahe aufgegangen. Und ja, nochmal habe ich keine Lust zu sagen bis zum Punkt X.
Gut, wir sagen noch mal, kurz nochmal vielleicht erwähnt, finde ich auch, dass es gab ja Chancen für den HSV und ja, da finde ich, dass mir Glatzel einfach doch zu viele Chancen braucht. Also so, ich würde sagen, er braucht so 5 Chancen für ein Tor, 5 gute Chancen für ein Tor. Bei Torodde wurde es mal ausgerechnet, es sind 3. Aber bei Glatzel sind es doch eigentlich, also wenn du dir die Wiederholung anguckst und da sind doch wirklich zu viele Chancen wieder dabei gewesen. Und also ich finde, man hätte auch schon vor dem Elfmeter, zu dem wir jetzt mal kommen werden, hätte man eigentlich das 2:0 machen können. Man war oft genug vom Tor und der Lute hatte, wie gesagt, einen mega Tag. Aber es sollte nicht sein. Und dann kam Reis, der wird gefoult. Der Schiedsrichter pfeift es zunächst nicht. Und da muss man sich ja vielleicht auch mal einfach mal vielleicht für den Video Assistant Referee sprechen. Denn wir sind oft dabei, dass wir sehr wütend sind über die Ergebnisse. Hier eindeutig wurde diese Fehlentscheidung vom Referee, Video Assistant Referee, einfach nochmal erwähnt. Der Schiedsrichter guckt sich's an und ziemlich schnell entscheidet er auch auf Elfmeter für den HSV.
Dementsprechend war es also. Ich meine, die haben natürlich schon einiges jetzt erlebt mit dem VAR, gerade gegen den HSV. Aber das war natürlich prädestiniert für den VAR. Und ich glaube, die haben sich auch maximal 2 Zeitlupen angeguckt. Und die Kürze der Zeit, die sich der Schiedsrichter das angeguckt hat, ist, glaube ich, dann auch damit sehr deutlich, dass der Schiedsrichter, und das hätte man auch im realen Bild aus seiner Position mit Sicherheit sofort sehen können. Warum er das nicht gleich gepfiffen hat, ist auch wieder sein Geheimnis wahrscheinlich.
Ja, also wenn du da nicht pfeifst, dann brauchst du auch irgendwie gar nicht mehr spielen.
Nee, dann brauchst du auch gar keinen Schiedsrichter mehr. Also dann können wir nur noch vom Kamerabild.
Ja, gut, aber wir wissen ja das.
Dann brauchst du den gar nicht mehr. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Schiedsrichter sich jetzt ein bisschen sehr zurücklehnen und sagen, naja, ich lass mal laufen und im schlimmsten Fall meldet sich bei mir einer im Ohr.
Ja, na, im Zweifel. Glaube ich auch, aber ist ja, ja, ich glaube, dass da wird noch einige Zeit vergehen, bis das alles.
Aber zu der Entstehung von dem Elfmeter wollte ich kurz nochmal sagen: Das war wieder so eine Aktion. Du hast es gesehen, Reis ist gelaufen und hat gedacht: So, okay, ich werde den Ball nicht los, ich laufe weiter, ich werde den Ball immer noch nicht los, ich laufe weiter, und das ist genau das, was ich meine. Die Passwege waren gut zugestellt, aber es war genau für sowas war Platz, und das hätten wir öfter sehen müssen. Und aus so einer Szene wurde sofort eine torgefährliche Aktion, die mit dem Elfmeter endete. Das verstehe ich halt nicht. Das hätten wir viel öfter machen müssen.
Ja, aber es sind diese ich mache jetzt mal was alleine, ne? Ja. So, und im Grunde genommen hat sich diese Situation ergeben, weil er keine Passstation hat. Also das Verhalten der gegnerischen Spieler War im Grunde genommen, als wenn Schonlau von hinten mit dem Ball nach vorne gegangen wäre, wo auch jeder erwartet, bei jedem Ballkontakt spielt er jetzt den Querpass, aber auf jeden Fall gibt er den Ball ab. So, und dann siehst du das auch bei Abwehrspielern. Wenn sie dann keine Anspielstation haben, dann laufen sie erstmal so lange geradeaus, bis dann irgendwann der 16er kommt, weil es greift ihn eh keiner an. Es glaubt eh keiner, dass der irgendwas jetzt mit dem Ball anfangen kann. So. Und ja. Dass man dieses Verhalten eben auch bei Ballbesitz von Reis hat, zeigt ja, dass also keiner irgendeinen unserer Spieler jetzt den Fernschuss oder so zutraut, sondern man stellt also eher die Passwege zu. Und ja, aus der Not hat er dann eine Tugend gemacht und ist halt so lange gelaufen, bis er am 16er war und dann wurde die Notbremse gezogen. Und ja, das muss eben halt viel mehr passieren, ne? dass unsere zentralen Mittelfeldspieler eben mal nicht passen, sondern wenn der Raum da ist, den dann auch entsprechend nutzen.
Ja, absolut. Aber zu dem Elfmeter gibt es ja noch eine Geschichte zu sagen. Da sind wir wieder bei dem VAR oder bei der Auslegung des Regelwerks. Es hätte im Prinzip direkt nochmal Elfmeter geben müssen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hat, aber der Ball wurde ja gehalten, ist ja ins Feld geprallt und dann ist, ich weiß gar nicht, welcher HSV-Spieler das war, ob es Reis war oder Glatzel oder so, hat versucht, den zu kontrollieren und der Kaiserslautern-Spieler ist von hinten gekommen und hat mit einem Bodycheck, also mit Arm, mit Handeinsatz, mit einem Bodycheck den HSV-Spieler aus dem Spielfeld geschubst, dass er den Ball nicht mehr annehmen konnte. So, das wäre vielleicht sogar im Eishockey gepfiffen worden und ist somit ein glasklarer Elfmeter, der halt nach dem Motto, ja, ich gebe ja jetzt nicht nochmal Elfmeter, ja. Das sieht ja doof aus, dann einfach runtergegangen wäre. Das wäre normalerweise, wenn sowas im Strafraum passiert, ich versuche einen Ball zu kontrollieren und der Gegner kommt und schubst nur mich weg mit seinen Händen, ist es ein glasklarer Pfiff. Ja. Und es passiert wieder nichts. Also das sind halt so diese Schiedsrichterauslegungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Dass man sagt, ach, in der Minute pfeife ich's, außerhalb des Strafraums pfeife ich's, jetzt nicht, da, das geht nicht. Entweder es gibt ein Regelwerk oder es gibt es nicht. Ja, aber woran sollen denn die Leute sich halten
noch? Aber habt ihr das so ein bisschen mit Bayern, München, Dortmund mitgekriegt? Da ist es ja auch wieder ganz deutlich geworden, dass der Aitekin, er ist ja nun auch ein mega Schiedsrichter, da einmal rot für Bayern gegeben hat und einmal nicht rot für Dortmund. Und das sind eben auch so völlig so erklärte, ja, eigentlich, wenn man es ganz genau, wenn man das Foul, das zweite, also an den Dortmunder, oder das zweite Foul, was der Dortmunder gemacht hat, wenn man das so für sich sieht, dann muss das eine gelbe Karte geben. Aber da ist davor eigentlich und so weiter. Also erklärt das eigentlich so, dass man erwartet doch vom Schiedsrichter Empathie. Also und jetzt machen wir es auch wieder falsch. Also den Schiedsrichtern wird da noch viel zu viel Spielraum gegeben, um Entscheidungen zu treffen, glaube ich. Solange das so ist, dass der Schiedsrichter einfach Möglichkeiten hat, eine Sache so oder so zu entscheiden, solange wird es ungerecht bleiben. Also gut, kommen wir jetzt mal zum Elfmeter. Wir bekommen den Elfmeter, freuen uns darüber. Und was habt ihr gedacht, Arne, als Kittel sich wohl entschieden hat? Es war wohl nicht klar, wer schießt, aber was hast du gedacht als Kittel? Geil, das wird reingehen?
Nee, ich auch nicht.
Nee. Also, und da muss ich dann auch ganz, ganz klar sagen, also natürlich gibt es diejenigen, die sagen, oh, und das können da jetzt nicht alle auf Kittel und Elfmeter kann jeder mal verschießen und bla bla. Es geht nicht um den verschossenen Elfmeter, sondern es geht einfach um diese absolut egoistische Entscheidung, dass er diesen Elfmeter schießen wird, wofür er also mal so gar kein Argument aus den vorigen Spielminuten und aus den vorigen bisherigen Saisonspielen hätte ziehen können. Das war ein reiner Ego-Trip, dass er mit einem vorentscheidenden 2:0 seinen Stammplatz oder seinen Platz in der nächsten Startelf sichern wollte. Das unterstelle ich ihm jetzt mal knallhart und ich glaube, da liege ich auch nicht allzu weit von entfernt. Und das kreide ich ihm ganz klar an. Also hätte jeder andere verschossen, hätte ich da Verständnis für gehabt. Aber da lag für mich die absolute Fehlentscheidung, weil so wie er den geschossen und verschossen hat, schießt jemand einen Elfmeter, der selber absolut kein Selbstvertrauen hat und eigentlich tierisch Schiss davor hat, das Ding jetzt zu vernageln, was ihm aber im Nachhinein auch relativ egal sein wird. Er hat seine Chance gesehen, er hat diese Chance genutzt, indem er die Diskussion um den Schützen gewonnen hat und das hat uns einfach mal 2 Punkte gekostet. Punkt.
Also muss man davon ausgehen, dass es keinen Elfmeterschützen gibt, der festgelegt ist. Es ist ja nun oft so, dass es klar ist, dass wenn...
Also laut Mopo gibt es die Aussage von Walter, es gibt keinen festgelegten Schützen. Das sollen die Jungs unter sich ausmachen. Mhm.
Ja, und dann erwarte ich halt, dass jemand sagt, ich mache das jetzt, weil er eh schon gut drauf ist und einen geilen Tag hat. Ne? Okay, das war jetzt in dem Fall... wären da nicht viel in Frage gekommen. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es geht ein bisschen darum, dann wäre er der Held des Tages gewesen, sozusagen mit einem Assist in der Vorbereitung und dem Elfmeter. Und ich hatte ja auch nicht das Gefühl, dass er an dem Tag in der Form ist, wo er dann einfach so einnetzt.
Nee, ist er die gesamte Saison nicht. Also da muss man dann auch einfach mal ein bisschen Demut zeigen und froh sein, dass man immer noch so viel Startelf-Einsätze hat und sich darüber freuen, dass da eventuell auch durch Verletzungen und Krankheiten und so weiter Verschiebungen es in der Startelf gab, weswegen man doch aufgestellt wurde. Und da muss man aber auch einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt gerade nicht derjenige, der für diesen Elfmeter geeignet ist. Also, sorry, aber das ist das, was ich ihm ankreide und deswegen ist er für mich doch ganz klar der Buhmann.
Also, ich denke auch, es Kittel meiner Meinung nach
ist... Und es nervt mich immer noch tierisch.
Ja, das merkt man. Ja, Kittel ist nämlich auch einer, der jedes Mal überlegt, so, was mache ich jetzt für ein Spirenzchen? Ich meine, wir erinnern uns an das Nürnberg-Spiel, man fand es crazy, wie er den Torwart verladen hat, aber irgendwo fanden es auch viele und das mit Recht scheiße, weil sowas eben auch nicht immer aufgeht. Und man denkt sich, dass er jedes Mal wieder eine neue Idee entwickelt, was mache ich jetzt? Und wir hätten da lieber irgendeinen Spieler, der hart und flach in die Ecke schießt, dann kriegst du ihn eben nicht den Ball. Das gelingt sicherlich nicht immer, aber dieser Schuss war jetzt auch nicht komplett scheiße, da haben wir auch schlimmere Sachen schon gesehen, aber ja, ging eben nicht auf und umso schlimmer jetzt für ihn, wird von einigen dafür nicht gefeiert und müssen wir jetzt durch, denn ich habe wirklich noch zu meinen Sitzpartnern wieder mal gesagt, den Schlagwort ist auch egal, dann gewinnen wir das Spiel 1-0, die schießen im Leben kein Tor mehr. So ungefähr war das.
Das musst du aber schnell gesagt.
Ja, du merkst ja, so ungefähr, ich habe versucht so nachzumachen. Es war wirklich so, ich habe es wirklich gesagt. Das ist ja auch generell ein dummer Spruch, aber manchmal hat man ja so das Gefühl. Denn wenn du dir anguckst, diese 3 Chancen, die sie hatten und wenn sie dann vor dem Torwart standen, haben sie auch meistens, also wie gesagt, der Raab hat gut gehalten und er musste aber auch nicht viel halten, weil oft der Torschütze vor dem Tor dann auch tatsächlich aus guter Position am Tor vorbeischoss. In dem Fall nicht. Lobinger macht dann genau 1 Minute später das 1:1 und ja, und da sitzt man natürlich umso... Ja, also man kann es gar nicht begreifen. Es ist so alles Emotionen einer Minute verschossen und Ausgleich. Eigentlich der Sieg und nun plötzlich so. Ne? Und ich glaube, das macht es doppelt beschissen, logischerweise. Ne? Dass so unmittelbar anders aussah.
Ja, das Spiel zeigt eben halt in vielerlei Hinsicht, wie eng... da Erfolg und Niederlage oder eben halt Erfolg und Misserfolg denn es war ja gar keine Niederlage, war ja ein 1-1. Aber wie eng das beieinander liegt. Also hätte Kittel den Elfmeter reingemacht, wäre er vielleicht der Held gewesen nach dem Spiel mit seiner Vorlage sozusagen für das Tor von Glatzel und mit dem Elfmeter. Und dann hätte 2-0 gestanden, dann wäre wahrscheinlich nicht dieses Tor gefallen.
Genau, jetzt wäre das Gegentor nicht gefallen.
Hätte es am Ende sogar wahrscheinlich noch ein 3-0 gegeben, genau. Oder so. Ja, aber so eng liegt das eben.
Genau. Also können wir uns zu Recht darüber ärgern, weil wir genug, also wir hatten unsere Chancen, aber ja, es ist irgendwie so, oh, ich habe natürlich 3-0 getippt, aber ich wusste, es ist das sechste Spiel, was wir dann hintereinander gewinnen und das wird es wieder mal nicht klappen. Und würde man jetzt so drauf gucken, würde man sagen, hey komm, 5 Spiele in Folge gewonnen, ein Unentschieden, hey. Ja, aber irgendwie, nee, nicht hey, denn wir haben jetzt ein paar Spiele vor der Brust und die müssen dann auch erstmal gewonnen werden. Auf jeden Fall, na gut, Königsdörfer kam für Jatta, hatte auch eine Chance, die er nicht so nutzen konnte. Dann kam Opoku, hat aber zum Glück, also auf der anderen Seite, hat da aber auch nicht, das haben wir auch prophezeit, dass er jetzt nicht den Lucky Punch macht und das Spiel entscheidet. Also da ist auch nichts mehr passiert. Ja gut, und es kam dann nochmal Amici für Binnis und Suhohn für Kittel. Hättet ihr die eventuell früher gebracht? Also in der Firma.
Also Amici nicht, bei dem, was ich gesehen habe. Ja. Also Suhohn fand ich wieder belebend fürs Spiel. Das hat mir wieder gut gefallen. Der hat auf jeden Fall irgendwie sein Anrecht, dass er eingewechselt wird. Und Amici war ich wieder enttäuscht von, ja, irgendwie so ein bisschen unsicherem Fußball, den er gespielt hat. Also ich verstehe das nicht. Also dass man, wenn man denn die Chance bekommt, dass man da nicht Gas gibt, man kann dann ja meinetwegen auch übermotiviert sein. Das wäre besser irgendwie als sowas abzuliefern.
Na gut. Es ist am Ende dann beim 1-1 geblieben. Damit müssen wir jetzt leben. Und schon in wenigen Tagen geht's weiter. Also wir haben keine Gegnervorstellung. Oder möchte ich über das Spiel noch irgendwas sagen?
Über das ja, also man kann das eigentlich sehr kurz zusammenfassen. Die Mannschaft von St. Pauli hat nicht mehr diese Form, wie sie letzte Saison hatte, schon gar nicht in der Hinrunde. Aktuell, also die letzten Spiele, du hast es schon erwähnt, 1-2 in Braunschweig, 0-0 gegen Heidenheim und eine 0-2 Niederlage in Regensburg, sind nicht gerade gut in Form und haben eine tolle Serie. Die haben auch eben halt im 3-4 wirklich starke Leistungsträger abgegeben.
Burgstaller,
Kyrie, Ole Becker und
dieser Mikey Nock, der gegen uns da dann.
Ja.
Also bisher war
ja, der war eigentlich ein Einwechselspieler, aber trotzdem, wie gesagt, man merkt, also das ist nicht die gleiche Mannschaft. Aber wir wissen auch eins, egal wie schlecht Pauli ist, gegen den HSV werden sie was ganz anderes zeigen als ihren Alltagsfußball. Und von daher muss man davon ausgehen, das wird mindestens wieder so ein einsatzfreudiger Gegner werden wie jetzt Kaiserslautern.
Ja, das wissen wir ja wirklich immer, dass die über sich hinauswachsen werden, dann noch zu Hause. Also da können wir uns auf was gefasst machen, das ist völlig klar. Möchte ich dir trotzdem was einen Tipp abgeben? Oder gib mal bitte einen Tipp ab. Ja, es wird ein 2-0, ist meine Meinung. Wir sind mit 3 Toren, also außer gegen Kiel, nicht mehr als 2 Tore geschossen. Aber die würden ja reichen. Und ich glaube, Pauli ist einfach nicht in der Lage, gegen uns ein Tor zu schießen.
Ich sag, weil ich noch ein bisschen enttäuscht bin vom letzten Spiel, sage ich 1-1.
Und Arne?
Ja, 2-0 ist natürlich nicht schlecht. Sollte Heuer Fernandes im Tor stehen, glaube ich auch, dass wir 0 spielen.
Aber auch so ein Magen-Darm ist auch vorbei dann auch.
Das denke ich auch. Sage aber trotzdem, um was anderes zu sagen, wir gewinnen 2-1.
Also, wir haben dann noch die, ja, also Muheim, einer sagt so, der andere so, aber der für ihn spielt, Leibold hat leider, also spielen könnte, Leibold hat einen Muskelfaserriss, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Was wiederum aber ganz schön ist, ist Dompe ist jetzt fit, er wäre vielleicht auch schon im letzten Spiel fit gewesen. Aber jetzt nehme ich mal an, wird er mit Sicherheit erstmal auf der Bank sitzen und also auch dabei sein. Wir müssen noch ein bisschen im Kopf haben, dass es Dienstag dann danach auch schon weitergeht. Da haben wir nämlich unser Pokalspiel gegen Leipzig in Leipzig. Ich denke mal nicht, dass man irgendwelche Spieler schonen wird dafür. Da wird man gucken, was da geht und dann schauen, wer weiß, vielleicht entsteht ein Wunder. Wir müssen mal gucken, was wir mit unserem Podcast machen, ob wir es schaffen, vielleicht am Wochenende da noch einen schnellen Podcast nach dem Spiel. Das hängt sicherlich auch vom Spiel ab. Wenn wir ja wieder mal was Schönes da abliefern, dann werden wir sicherlich mit Freude irgendwie am Wochenende einen Podcast abliefern. Aber so, wir warten ab, wir werden euch in irgendeiner Form überraschen. Aber was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Man konnte gut Bier holen. Ja, ich muss auch mal was Positives über den HSV sagen. Also irgendwie, obwohl ausverkauft, vielleicht haben sie mehr Leute am Start gehabt.
Das Bier war zwischenzeitlich ausverkauft.
Also das weiß ich nicht. Ich habe einmal 8 Bier geholt.
Wollte ich gerade sagen, die hat ja auch Olli alle gekauft.
Einmal bin ich da in 8 Bier rumgelaufen. Und dann gibt es ja diesen einen Stand, wo man auch die Spiele weitergucken kann, was ich immer cool finde. Und es ging auch relativ schnell. Also ich möchte auch mal was Positives sagen. Was scheiße ist, dann wieder wegzukommen, das ist ja gar nicht mehr möglich. Irgendwann haben wir ein Taxi bekommen. Ich habe mein Fahrrad, ich glaube, da Höhe Abfahrt steht in Hornung, wo die mal waren, angeschlossen. Da steht es immer noch. Das ist zum Glück nicht so ein geiles Rad. Also es wird da hoffentlich noch stehen. Und ich werde es die Tage mal abholen. Aber nee, letztendlich, wenn es nicht 1-1 ausgegangen wäre, es war ein toller Abend. Aber gut, so ist es eben. Und wir freuen uns aufs nächste Spiel. Da haben wir alle keine Karten bekommen. Ne? Also wir hatten auch wirklich schon mal Auswärtsspiel, also in am Millerntor, wo wir mit 10 Mann waren, aber keiner hat Karten bekommen, oder? Also soweit ich das
weiß. Ich habe es gar nicht probiert.
Ja, ich habe es auch nicht probiert, aber viele haben es probiert und keiner hat Karten bekommen. Wir werden es irgendwo anders gucken und hoffentlich werden wir einen Sieg einfahren. Und ja, ich habe mir jetzt keinen tollen Spruch überlegt, aber die Zecken am Millerntor schlägt am Freitag.
Nur da.
Also, bis dann, Jungs. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Bleib mal dran. Stopp. Wo ist denn Stopp?